Zuletzt hat der bekannte Münchner Psychiater Freiherr von Schrenck-Notzing seine Experimente mit dem Medium Eva C. identisch mit Richets Marthe B. veröffentlicht. Der Verfasser beobachtet durch mehrere Jahre hindurch die Entstehung und Gestaltung solcher Phänomene unter allen Sicherungen wissenschaftlicher Forschung. Eva C. wird in sackartige Gewänder eingenäht, der Kopf in einem mit dem Gewand vernähten Tüllschleier gehüllt, Hände und Füße beobachtet und fast immer festgehalten. Rot und Blitzlicht beleuchten die Vorgänge. Die peinlichste Vor- und Nachuntersuchung des Raumes sowie des Mediums findet statt. Stereoskopische Bilder werden von verschiedenen Seiten durch mehrere Apparate aufgenommen. Man sieht amorphe Massen einer bald Nebel, bald Schleier und spinnwebenartigen Substanz, vom Verfasser Teleplasma genannt, an verschiedenen Körperteilen des Mediums plötzlich auftreten, zu einem Galert mit selbstständiger Beweglichkeit, bisweilen gewebeartiger Struktur sich verdichten, um dann allerlei menschliche Formen von andeutender bis zu vollendeter Modellierung und allen Eigenschaften des organischen Lebens anzunehmen. Finger, Hände und Arme, Gesichter und ganze Gestalten, meist flächenhaft, aber auch plastisch gerundet, mit lebenswahrem Ausdruck, besonders der Augen. Einige Male erkennen die Anwesenden in den Köpfen die Gesichtszüge von verstorbenen Angehörigen. Um eine Vorstellung von der Art dieser Sitzungen zu geben, möge hier das Protokoll einer davon wörtlich folgen. Sitzung am 16. Mai 1913 in Paris. Anwesend Dr. Bourbon, Monsieur de Vesme, Madame Bisson, Verfasser. Bedingungen wie am 9. Mai, ganzes Trikot, Kopf in einem ringsum mit dem Trikot vernähten Tüllschleier genäht, Frisur, Mund, Nase, vom Verfasser untersucht. Drei fotografische Apparate im Kabinett, vier außerhalb, dazu ein Stereoskopapparat des Dr. B. und eine Kamera der Madame Bisson, Plattengröße 12x18. Im Ganzen also 9 Apparate. Das Protokoll wird heute, wie in der ganzen letzten Periode, während der Sitzungen aufgezeichnet. Sitzungsbeginn 9.05 Uhr. Hypnotisierung und Löschen des weißen Lichtes wie am 9. Mai. Hände bleiben während der ganzen Sitzung am Vorhang sichtbar, verschwinden nicht ein einziges Mal dahinter. Bewegungen derselben bei dem krampfhaften Pressen während des Produzierens. Der Vorhang wurde ergriffen mit der Vola Manus, Stellung der kleinen Finger nach oben. Dann Drehung der den Vorhang umklammernden Fäuste, sodass die Daumen aufwärts standen. Während der mediumistischen Wehen starke Extensionen der Arme, indem der Vorhang festgehalten und als Stützpunkt der Hände benutzt wurde. 9:09 Uhr. Starkes Stöhnen, Expirieren und Pressen, Vorderarme in kreuzweiser Stellung, indem die rechte den linken und die linke Hand den rechten Vorhang hält. Darauf zurückgehen in die normale Handstellung. 9:11 Uhr.
Des mains bien, ma Juliette.
Womit gesagt sein soll, dass Madame Bisson das Medium durch Willensanstrengungen und Zuspruch unterstützen möge. Da gegenwärtig, nach der Verabschiedung der kontrollierenden Berthe, eine andere Personifikation nicht an deren Stelle getreten ist, so bezog sich heute der suggestive Zuspruch der Teilnehmer nur auf die Person des Mediums, um sie zu stärkeren Anstrengungen zu veranlassen. 9:15 Uhr. Röcheln und Fauchen. 9:17 Uhr. Schmerzäußerungen. En effet mal, Juliette. 9:25 Uhr. Eine weiße Substanz wird aus ihrem Munde wie eine große Zunge heraushängend sichtbar und scheint durch die Schleiermaschen zu dringen. Verfasser öffnet die fotografischen Apparate. 9:32 Uhr. Nachdem von den Anwesenden nicht nur eine schleierartige Substanz, sondern auch an der Spitze derselben ein Finger wahrgenommen worden war, ließ Verfasser bei der nächsten Exposition das Blitzlicht aufflammen und versorgte sofort die Platten. 9:33 Uhr bis 9:38 Uhr. Dr. Bourbon und Devesme beobachten zunächst das weiße Stoffstück auf der Brust und ein Fingerfragment, das in der Größe und Form einer weiblichen erwachsenen Person angehören könnte. Dr. Bourbon und Madame Bisson stellen fest, dass dieser ganz plastisch entwickelte Finger sich in seinen Gelenken bewegt und Beuge- und Streckbewegungen vollzieht. Dann verlängert sich der Streifen in eine Art Schnur übergehend, springt auf den rechten Arm, um schließlich im Schoße liegen zu bleiben. Hier beobachtet der Verfasser den Finger zwischen den Knien des Mediums liegend aus nächster Nähe. Das Nagelbett ist deutlich sichtbar. Während von mir die Platten gewechselt werden, legt sich dieses mehrgliedrige Fingerfragment in die rechte Handfläche des Dr. Bourbon und erzeugt dort eine rotierende Bewegung um seine Längsachse, so dass über die plastische Ausbildung des Gliedes kein Zweifel bestehen kann. Die Berührungsempfindung war diejenige eines festen, kühlen, feuchten Gegenstandes. Auf dem Schoß liegend erhob sich der gestreckte Finger frei mit der Spitze nach oben und fiel zurück. Dann zog sich das Ganze zurück und verschwand, wie wenn es vom Medium resorbiert würde. 9:40 Uhr. Trotzdem dauern die charakteristischen Ausdrucksbewegungen Ebers an, so dass man weitere Phänomene erwarten durfte. 9:44 Uhr. Sie ergreift die Hände der Madame Bisson. Fortgesetzte psychophysische Anstrengungen. 46. Trotz krampfartiger Bewegungen in den Armen tritt kein Phänomen mehr ein. Mit den Worten Cela me quitte, le fantôme viendra demain, schließt die Sitzung. 47. Eva erhebt sich, tritt aus dem Vorhang. Bei weißem elektrischen Licht wird nunmehr eine genaue Nachprüfung vorgenommen. Das Schleiergewebe zeigt keine Löcher und die mit dem Halsteil des Kleides verbindende Naht ist nirgends defekt. Die einzelnen Stiche sind so eng aneinandergefügt, dass ein Finger nicht durchzudringen imstande ist. Im Netz innen liegt eine aus dem Haar gefallene große Haarnadel aus Schildpatt. Der vordere untere Teil des Netzes ist ganz durchfeuchtet. Rückennaht ebenfalls intakt. Hierauf werden die Nähte aufgetrennt. Eva übergibt das ganze heruntergezogene Trikot dem Dr. Bourbon, steht einen Moment unbekleidet vor uns und geht dann, eingehüllt in den blauen Schlafrock, noch im Somnambulenzustande befindlich, zu Bett. Nach Kontrolle des Mediums, des Sitzungskostüms und des Kabinetts negativ. Die Sitzung drei Tage später unter den gleichen strengen Bedingungen, mit Ausnahme des Schleiers, ergibt eine ganze männliche Figur. Sie verschwindet beim Aufflammen des Blitzlichtes, wird aber im fotografischen Bilde sehr deutlich wiedergegeben. Die Formen erscheinen in Basreliefplastik ausgeprägt, der Bart macht einen rauhaarigen Eindruck, also den des Realen. Doch ist das Ganze zu flächenhaft, um einem lebendigen Körper zu gleichen. Man kann, schließt der Verfasser, erwarten, dass vielleicht im Laufe der Zeit eine noch weitere plastische Ausbildung des Phantoms erfolgen dürfte. In diesem Falle wäre die flächenhafte, bildhafte Entwicklung der psychischen Konzeption oder Individualität, die realisiert werden soll, nur ein notwendiges Übergangsstadium des Materialisationsprozesses zu jenen Schöpfungen und Gestalten, die im Aussehen und in der Bewegung dem wirklichen Leben ähnlicher werden, so dass man sie schließlich, wie bei der Beobachtung von Crux an seinem Phantom Katie King, nicht mehr von wirklichen lebenden Organismen zu unterscheiden vermag. Schrenck-Notzing bezeichnet die rätselhaften Vorgänge als mediumistische Teleplastik oder Ideoplastie und bekennt sich damit zu der Hypothese, welche mit den Worten von Professor Morselli so formuliert wird: In diesem Fall, es handelt sich um die Versuche mit der Eusapia Palladino, steigt die Idee des Phänomens, welches von der Eusapia im wachen oder halbwachen Zustand erfasst ist, in das Unterbewusstsein des Mediums, wo die noch unbekannte biopsychische Kraft des Mediumismus dieselbe verarbeitet. Von hier aus verbreitet sie sich und äußert sich in der Art ihrer mechanischen Kraft auf Entfernungen hin als leuchtendes, ideoplastisches oder materialisiertes Produkt. Schrenck-Notzing führt diese Hypothese aufgrund seiner Experimente weiter dahin aus, dass er zwei Faktoren feststellt. Die spontane Bildung und Ausscheidung einer Materie von kurzlebigem Charakter, Emanation der teleplastischen Grundsubstanz und die Verarbeitung derselben zu Formen, Bildern und lebenden Organen, ideoplastischer Vorgang.